heute ist ein guter Tag für euch, wenn du noch irgendwelche Leichen im Keller versteckt hast, irgendwelche Sünde nicht bekannt, wenn die Angestellten noch irgendwas brauchen oder irgendwas machen. Heute ist ein guter Tag. Pastor wird sicherlich ein Auge zudrücken und manches einfach anders sehen wie sonst. Das ist heute so der Tag. Gut. Ich habe mit meinem Sohnemann unter der Decke gespielt und dann sieht man nicht so, welcher Finger wohin geht und dann war er halt im Auge. Und dann mussten wir so einen Ausflug nach Karlsruhe machen und jetzt sind wir hier. Amen. Das reicht auch schon. Ich hoffe, ich schaffe es heute Morgen. Ich habe realisiert, in solchen Momenten ist gut, Predigt auswendig zu können, weil dann es mit dem Lesen schwierig wird, geht so. Vielleicht mache ich das ein oder andere Mal das Auge zu, dann schlafe ich nicht ein, dann ist das so. Ich habe einen Freund und der war in Indonesien immer mal wieder. Der ist jetzt auch schon ein bisschen älter, ist ein Polizist im Ruhestand. Und der hat die Fähigkeit zu predigen mit Augen zu. Aber du, wenn du da zuhörst, dann kommst du total durcheinander. Weil der steht dann plötzlich so und redet zutiefst und du denkst, was macht der denn da? Aber der hat das so, ne? Wenn der redet, dann musst du sich vorstellen, über was er redet und dann macht er die Augen zu. Also, wenn ich heute die Augen zumache, dann ist das aus einem anderen Grund. Ihr Lieben, ich habe heute auch wieder das vorbereitet in der Concordia-App, die Predigtnotizen. Kannst du einfach gerne mitlesen, mitschauen. Wir haben uns ja, wenn uns das Bild nochmal angezeigt wird, dieses Jahr beschäftigt oder werden uns beschäftigen mit Beziehungen. Und wieder heute zum Anfang möchte ich betonen, dass wenn es um das Thema Beziehung heute geht, dann geht es wieder um diese vier Beziehungsdimensionen. Wir leben in der Beziehung zu Gott, wir leben in der Beziehung zu uns selbst, wir leben als Christen in der Beziehung zu uns als Kirche und wir leben hinaus in unsere Beziehung, in die Gesellschaft hinein, in die Welt, mit der wir täglich zu tun haben. Und das heißt, wenn es um diese Punkte geht, Beziehung, dann denk nicht nur an das Zwischenmenschliche, sondern hab so im Hinterkopf irgendwo abgespeichert, dass alle vier Dimensionen mitgehen. Und letzte Woche hatte ich euch dann ein Zitat aus dem Lexikon vorgelesen und ich möchte es euch nochmal in den Hintergrund greifen, einfach euch das nochmal vorlesen, für den heutigen Tag. Wir hatten gesagt, dass Beziehungen, also auch soziale Beziehungen, hat als Basis den Kontakt und die Kommunikation, die in Intensität sowie Art und Weise variieren können und dadurch die Beziehung prägen. Dann hatten wir herausgearbeitet, dass wir eben unterschiedlich geprägt worden sind in unserer Art und Weise, wie wir Beziehungen leben in den vier Dimensionen. Und wir haben dann herausgearbeitet, dass unsere Erfahrungen uns einfach auf verschiedene Standpunkte bringen, dass wir verschiedene Anfänge haben, verschiedene Enden haben und einfach in dieser Beziehung nicht alle gleich unterwegs sein können. Und letztendlich ist es ja so unterschiedlich, dass es gar nicht zu greifen ist. Und deswegen ja auch viel in Seelsorge und in Gesprächen auch so schwer ist, manches herauszuarbeiten, weil einfach deine Geschichte ist und meine Geschichte und selbst wenn wir gemeinsam was miteinander durchleben, ist es trotzdem zwei unterschiedliche Geschichten, ne? Weil es jeder ein Stück anders aufnimmt, erlebt und fühlt. Und deswegen war mir der Punkt letzte Woche so wichtig. Und heute möchte ich noch einen fundamentalen Punkt bringen. Und der stellt uns alle ein Stück weit auf dieselbe Stufe. Oder der bringt uns alle wiederum zusammen, der hilft uns und unterstützt uns. Und dazu möchte ich euch zwei Bibelstellen lesen und ihr werdet sehen, interessanterweise passt es sehr gut zu den Eindrücken zusammen, die wir heute schon im Gottesdienst hatten. Ich möchte euch lesen erstmal Matthäus 16, dann die Verse 13 bis 17 daraus und dann Markus 14, die Verse 60 bis 64, die gibt es wiederum. Ne? Also, Matthäus 16, als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Nun erwiderten sie, manche sagen, er ist Johannes der Täufer, andere sagen, Elia, und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen anderen Propheten. Daraufhin fragte er sie, und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, Glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes, denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Markus 14. Da stellte sich der Hohepriester vor die anderen hin und fragte Jesus: Willst du denn überhaupt nicht reden? Was hast du zu den Anklagen zu sagen? Jesus gab keine Antwort. Der Hohepriester fragte ihn: Bist du der Christus, der Sohn Gottes, des Hochgelobten? Jesus antwortet: Ich bin es. Ihr werdet den Menschensohn zu Rechten Gottes des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels wiederkommen sehen. Da zerriss der hohe Priester sein Gewand und sagte: Wozu brauchen wir noch weitere Zeugen? Ihr habt alle seine Gotteslästerung gehört. Wie lautet euer Urteil? Vater im Himmel, ich danke dir für dein wunderbares Wort und auch schon die ganzen Schriftstellen, die wir heute gelesen haben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, heute ein Stück weit was mitzunehmen, was uns hilft, was uns ermutigt, Beziehungen zu erleben in diesem Jahr. Dafür danke ich dir. Amen. Nun, ich habe euch ja versprochen, dass ich vieles versuche, so praktisch wie möglich zu machen, wenn es um Beziehungen geht. Aber heute ist es so, dass ich doch noch mal ein bisschen Theorie bringen möchte. Wenn du dich in die Schule zurückversetzt fühlst heute Morgen, dann tut mir das leid, dann hast du mein tief inneres Mitleid und Beileid. Mir geht es auch immer so. Aber manchmal ist es doch wichtig, dass über das, was wir uns unterhalten, nicht nur praktische Beispiele kommen, sondern auch ein bisschen Theorie oder Theologie oder wie auch immer du es nennen möchtest, einfach im Hintergrund haben. Das heißt, heute einfach ein bisschen mehr theoretische Dinge und ich versuche dann dort durch das ein oder andere Beispiel es ein bisschen praktisch für uns zu machen. Also, wir haben gesagt, dass Beziehungen letztendlich die Definierung ist Kontakt und Kommunikation. Das ist das, worum es geht und in ihrer Art und Weise und ihrer Intensität sind sie unterschiedlich. Und oftmals ist es ja auch so, dass das nächste Punkt ist, wo so wichtig ist, ist, wie geht's mir mit mir selbst und was denke ich denn so über mich selbst? Wirklich ein wichtiger Punkt, der dort in alle Beziehungsebenen hineinfließt. Ganz schnell zum Beispiel. Wenn ich denke über mich, dass ich ein Versager bin, dann geht es ganz schnell in die Beziehung, in die Gesellschaft hinein, nämlich an meinen Arbeitsplatz. Ne? Dann geht es ganz schnell auch in die Beziehung zu meiner Familie hinein, weil es das sofort beeinflusst, wie ich über mich denke, wie ich mich selbst sehe. Ne? Das macht was, wie ich auftrete, das macht was, wie ich mir zutraue, das macht einfach was, wer ich denke, dass ich bin und worüber ich über mich selbst so nachdenke. Und wenn wir uns die Bibelstelle jetzt hier ein bisschen einander anschauen, dann sehen wir, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, in Matthäus Kapitel 16. Und dann schaut er so seine Gruppe von Jüngern an und fragt sie: Mensch, was denken denn die Leute so über mich? Habt ihr so ein bisschen mal auf Instagram geguckt, auf YouTube, auf Facebook so mal die neuesten Nachrichten gelesen? Was ist denn das, was so über mich rumrollt? Was sind die Gerüchte? Was sagen die Menschen denn, wer ich bin? Und dann kriegt er eine Antwort von den Jüngern: Naja, du könntest Johannes der Täufer sein, darauf ist ganz gut zu wetten zurzeit, so wenn du zum Wettbüro gehst, das hat so die meisten Ansätze, das ist ganz gut. Du könntest aber auch Elia sein, weil der soll ja wiederkommen, das wäre eine Möglichkeit. Oder ja, Jeremia, auf jeden Fall solltest du ein Prophet sein, das wäre schon mal ganz treffend. Und Jesus hört sich das so an und fragt sie dann. Und Jesus spricht sie ja hier plötzlich auf der Beziehungsebene an. Er spricht sie zutiefst an. Und die Antwort, die jetzt kommt, verändert ja die Beziehung, die Jesus hatte mit seinen Jüngern. Weil je nachdem, was für eine Antwort kommt, geschieht ja etwas. Ne? Und das heißt, er schaut sie an und fragt nochmal: Und jetzt, was meint ihr, wer ich bin? Und Petrus war der Erste, der den Mund aufgekriegt hat. Vielleicht hat er auch nur darauf gewartet: frag mich, wer weiß, möglich ist es bei ihm. Und er sagt: Du bist der Christus, du bist Gottes Sohn. Und ihr Lieben, das verändert alles in diesem Moment. Das auszusprechen, wer wirklich ist, ist etwas, was die Beziehung von Jesus und Petrus total verändert hat, weil hier etwas auf Beziehungs- und Identitätsebene geschieht, was viel, viel tiefer ist, ja, du bist so ein Prophet, naja, du könntest auch Elia sein, ich habe es noch nicht ganz einsortiert, aber er tut das. Und Jesus sagt ihm ja, das kam nicht von dir selbst, sondern Gott muss dir das offenbart haben, Gott hat dir das gezeigt. Und in der gleichen Weise, als Jesus hier in Markus Kapitel 14 vor dem Hohen Rat steht, geht es ja wieder eigentlich ums Gleiche. Die ganzen Zeugen hervor, ja, Jesus hat jenes gesagt, hat dieses gesagt, hat solches getan, hat gesagt, er wird in 3 Tagen den Tempel abreißen und danach in sich selbst ihn wieder aufbauen und alles mögliche. Und die Evangelien sagen uns ja, dass das Ganze, was die Zeugen so vorgebracht haben, irgendwie keinen Sinn gebracht haben, sondern alles durcheinander gesagt wird, der eine so und der andere so. Und letztendlich hatte der Hohe Rat auch in diesem Moment nicht wirklich was in der Hand gegen Jesus. Und dann stellte ihn der Hohepriester in Vers 60 in Markus Kapitel 14, stellt ihn, oder in Vers 61, stellt ihn wieder diese Frage. Er stellt nicht, wer bist du, sondern er formuliert sie ein bisschen vor und fragt ihn, Jesus, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Er fragt ihn direkt, wer bist du, Jesus? Und Jesus antwortet, und je nach Bibelübersetzung, die du hast, kommt die Antwort halt ein bisschen anders raus. Die eine Bibelübersetzung sagt, du sagst es. Ne? Meine Bibelübersetzung sagt, ja, ich bin es, aber spielt keine Rolle. Jesus geht hier darauf ein und sagt, ja, du hast recht, das ist das, was ich bin. Oder in den Augen des hohen Priesters jetzt, das ist das, was ich sage, was ich denke, der ich bin. Und wir sehen, dass der hohe Priester seine Kleider zerreißt, dass er richtig einfach fertig und sagt, hey, wir brauchen keine Zeugen mehr. Seht ihr nicht, dieser Mann hier spricht sich selbst zu, dass er Gottes Sohn ist, dass er Gott ist. Das ist Gotteslästerung genug. Letztendlich, wenn wir mit dem Text bleiben, können wir sagen, dass Jesus nicht in erster Linie verurteilt und gekreuzigt wurde für das, was er tat, sondern für das, wo er sagte, wer er ist. Und wir wissen, dass es auch war. Ne? Aber es ging nicht mehr darum, ob der Blinde am Sabbat geheilt wurde. Es ging nicht mehr darum, ob es die Auferstehung der Toten gibt oder nicht. Es ging nicht mehr um diese Dinge, sondern plötzlich ging es nur noch darum, wer Jesus wirklich ist. Wer sagt er, dass er ist? Und wenn er das wirklich ist, dann hat das Konsequenzen. Ne? Und deswegen ist das, wenn wir uns diese beiden Stellen anschauen, ist es für uns so wichtig und für uns so ausschlaggebend, immer mal wieder unseren Fokus darauf zu legen, wenn es um Beziehungen geht, einfach unseren Aufmerksamkeitsfokus darauf zu legen, wer wir eigentlich sind. Wer bin ich eigentlich? Warum? Weil wenn du diese Frage beantworten kannst und diese Frage immer wieder leben kannst, dann verändern sich die 4 Beziehungsdimensionen in deinem Leben. Und ich finde es ja so toll, dass die Bibel uns einen Haufen Antworten darüber gibt, wer wir sind. Ist das nicht gut? Also wir müssen nicht da suchen, hier suchen, brauchst nicht in Google eintippen, brauchst nur Bibel aufschlagen. Ne? Es ist wirklich toll, dass die Bibel uns das hier gibt. Aber das Problem ist ja, wenn wir Bibel lesen, dass wir es oft mit einem Appell hören. Ist dir das mal aufgefallen? Also wenn ich Bibel lese, vor allem wenn ich Paulus lese, dann will der viel zu viel von mir, ne? Da kommt so viel Aufforderung, du sollst nicht, du darfst, du solltest nicht. Ne? Irgendwie hat der Kerl für mich einfach viel zu viel Appell. Ne? Aber auf der anderen Seite sind wir im Westen auch so erzogen worden, immer ein Stück weit das Appell mitzuhören. Ne? Aber die Bibel ist eine zutiefste Schrift, die auf Identitäts- und Beziehungsebene hineingeschrieben wurde. Sie spricht so viel über Beziehung und über Identität, über das, was wir sind. Und manchmal, wenn wir Bibel lesen, müssen wir einfach das andere Ohr aufmachen und sagen, Herr, ich höre jetzt nicht zuerst mit dem, was ich tun muss, sondern ich höre mit dem Beziehungsohr. Was sprichst du denn über mich? Was sagst du über mich? Was sagst du zu mir, ohne daran gleich nachzudenken, ich soll den 10. geben, ich muss dem vergeben und jenes zu tun. Ne? Sondern einfach mal zu lesen mit dieser Beziehungsebene, wie wenn 2 Freunde sich unterhalten und du weißt, nach dem Gespräch muss ich nicht schon wieder was Neues tun. Und wenn wir ehrlich sind und bei Paulus bleiben, dann realisieren wir eigentlich, dass Paulus seine Briefe so aufbaut, dass er in den ersten Kapiteln seiner Briefe zutiefst identitätsstiftend und beziehungsmäßig unterwegs ist und dass die ganzen Appelle erst gegen Ende seiner Briefe kommen. Und letztendlich ist auch bei Paulus wirklich, wer wir sind, ein Stück weit das Herz seiner Verkündigung, des Herzens seiner Briefen, ist wirklich, dass wir das für uns beantworten können, wer sind wir? Und na klar, weißt du die Antwort na klar schon? Die Antwort ist für uns, wir haben unsere Identität in Christus gefunden. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört oder wörtlich in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. In dem Moment, wo wir unser Leben Jesus geben, das bedeutet in dem Moment, wo wir sagen, Herr Jesus, ich möchte mit dir leben. Ich verstehe noch nicht alles, ich habe noch nicht alles kapiert. Ich weiß auch gar nicht, was das so wirklich bedeutet, aber irgendwie merke ich Gott, dass es dich gibt und ich möchte mein Leben in deine Hand legen. In diesem Moment geschieht etwas, dass Gott uns eine neue Identität schenkt. Ein Stück weit ist es so, ich schlafe als Johannes ein und ich wache als neuer Mensch auf. Ein Stück weit ist es so. Ein Stück weit kommt Gott und schenkt uns eine ganz neue Identität. Und mit dieser neuen Identität darf ich neu über mich denken. Ich darf anders über mich denken. Warum? Weil ich plötzlich jemand anders geworden bin. Mein Denken über mich selbst verändert sich. Und glaub mir, wenn du anfängst, über dich selbst anders zu denken, weil du weißt, dass du jemand anders bist, dann beeinflusst das zutiefst alle vier Dimensionen in den Beziehungen, die du lebst. Nun, Johannes, was heißt nun in Christus sein? Was heißt das? Wie kann man das praktisch machen? Wie können wir da ein Stück weit unsere Aufmerksamkeit drauf lesen? Nun, das Einfachste ist, indem wir Bibel lesen. Und immer, wenn in den Bibelstellen zum Beispiel kommt, in ihm oder durch ihn, aus ihm oder durch Christus oder in Christus, das sind so Merkmale, wo wir plötzlich merken, oh, da spricht die Bibel darüber, wer wir jetzt sind. Und die kann man sich ein Stück weit merken. Und diese Identität beschreibt eigentlich unser neues Wesen, unser wahres Ich und unser Bild über uns selbst. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich male ganz viele Bilder über mich selbst. Und ich stehe morgens nicht auf und denke, jetzt hole ich mir einen Stift und mal was, sondern das geschieht im täglichen Leben. Da passiert das, dann gehst du raus und denkst, oh, Johannes. Und dann male ich ein Bild über mich. Ne? Oder dann passiert solches und du denkst, oh, Johannes. Und du malst innerlich einfach ein Bild von dir. Ne? Es geht ganz kurz, ich rede nicht unbedingt über das Tiefe, oh, wer bin ich und was mache ich und so weiter, sondern diese Dinge geschehen in unserem Alltag, wo Dinge um uns herum passieren, wo uns Dinge passieren und wo wir oftmals ganz schnell so ein inneres Bild über uns malen. Ne? Es geht rucki zucki und schon zu spät. Ne? Manchmal ja auch gut. Das habe ich gut gemacht, wenn meine Frau lacht und fröhlich ist. Ne? Aber die Identität in Christus ist letztendlich wirklich das, ist das Tiefste unseres Wesens, unser wahres Ich. Und das ist so wichtig, welches Bild du über dich selbst hast. Also, wenn wir dann sagen, dass unsere Identität in Christus ist, bedeutet das für mich ganz einfach, als Christ, ich als Christ und Christus, an den ich glaube, sind miteinander verschmolzen, sodass Gottes Blick auf mich ein anderer wird. Und das ist so einfach und so wichtig. Und Gott, also Christus und ich, wir sind miteinander verschmolzen. Und Gottes Blick auf mich wird ein anderer. Und das ist das ein Stück weit, was es leicht macht und einfach macht. Gott schaut nicht mehr auf meine Macken, Gott schaut nicht mehr auf meine Fehler, sondern wenn Gott mich sieht, dann sieht er Christus in mir, mit dem ich verschmolzen bin. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass ich echt was mit meinem Selbstbild machen darf. Ich darf anders über mich denken. Ich darf anders mich sehen. Wenn Gott mich anders sieht, dann darf ich doch mich auch anders sehen, oder nicht? Und ja, es ist so leicht, dass Gott sieht mich anders. Es ist so leicht, das abzutun. Und es ist so schwer, immer mal wieder sich selbst anzuschauen. Wir hatten das Bild mit dem Müll, mit den allen Dingen. Wie schwer ist das doch, ne? Es gibt keinen Menschen, der Müll ist. Jeder Mensch hat einen Wert, aber man kann sich selbst schnell so sehen, dass es so ist, ne? Und dort spricht Gott hinein und sagt, deine Identität ist in Christus. Du bist mit ihm verbunden und dadurch schaue ich dich anders an. Und diese Identität wird dann nicht mehr darüber bestimmt von dem, was man tut, von dem, was man hört und von dem, was andere über einen sagen, sondern das ist so, weil Gott es gemacht hat und weil Gott es in uns hineingelegt hat. Letztendlich wird unsere Identität durch das bestimmt, was Jesus für uns in der Vergangenheit getan hat. Es ist Vergangenheit, ne? Meine Identität ist geschaffen, es ist gemacht, es ist in Christus. Christi Werk ist vollbracht, wir haben es im Abendmahl gefeiert, da gibt es nichts zu rütteln. Ist das nicht toll? Ich finde das so gut, weil so Identitätssachen, das kann man immer verändern und da wird immer geschoben und gemacht. Aber der wir sind in Christus, das ist felsenfest eingemeißelt in die Geschichte. Das ist nicht rückgängig machbar, was Jesus für mich gemacht hat. Und wenn ich in ihm bin, das Neue Testament, um einfach mal wieder darauf zurückzukommen, einfach nur, dass ihr mal seht, wie wichtig dem Neuen Testament das Thema ist. Das Neue Testament hat über 150 Stellen, wo darüber beschrieben wird, was und wer du und ich in Christus sind. Das ist nicht nur so ein Thema, das so nebendran ist, sondern letztendlich ist es wirklich ein zentrales Thema des Neuen Testamentes. Wer bist du in Christus Jesus? Und ich möchte euch einfach mal ein paar Beispiele vorlesen. Ich habe euch drei. Und eigentlich ist es eine Einladung, wenn wir das lesen, über uns selbst nochmal anders nachzudenken. Ein anderes Bild über uns zu malen. Einen anderen Fokus zu setzen über das, wenn wir uns anschauen. Die erste Stelle ist, also in Christus wurde ich vorherbestimmt, sein Kind zu sein, Gottes Kind zu sein. In Christus wurde ich vorherbestimmt, Gottes Kind zu sein. Und dann male ich in meinen Gedanken, ich male über mir dieses Bild, dass Gott mein Vater ist. Dass der himmlische Vater, dass er mein Vater ist. Dass der Vater von Jesus mein Vater ist. Das male ich mir. Und das tut gut. Und das macht was mit mir. Es ist zutiefst Identität stiften, wenn ich ein schwieriges Meeting habe, wenn ich Dinge habe, wo ich weiß, da werde ich angegriffen, dann lese ich das nochmal und dann male ich das Bild in mir und sage, Herr, du bist mein Vater, ich bin dein Kind. Halleluja. Zutiefst identitätsstiftend und zutiefst das Bild malen, das gleich praktisch wird in deinen Beziehungsdimensionen. Ich bin erlöst und errettet von einem Empfänger seiner überströmenden Gnade. Auch gerade in Momenten, wo ich echt versiebt habe, ist das so gut zu wissen, dass ich erlöst bin. In Christus bin ich erlöst. Ich muss nicht noch erst erlöst werden. Ich bin erlöst, wenn ich Jesus in meinem Herzen aufnehme. Ist das nicht fantastisch? Ich bin noch komisch, ich bin noch an allen Ecken noch ziemlich spitzig und blitzig und alles Mögliche. Aber eins bin ich, erlöst. Das ist nicht wunderbar, das zu wissen. Und da kann, egal was kommt, egal was geht, nichts mehr dran rütteln. Und das ist doch wunderbar, oder nicht? Ich bin erlöst. Und das Interessante ist ja, dass wir zuerst die Wahrheit annehmen dürfen und dass wir dann ein Stück weit darüber nachdenken dürfen und dann ändert sich auch was in unserem Leben. Zum Beispiel in der Beziehung hinauf zu Gott. Einfach nur, um euch ein paar Beispiele zu geben. Und dann sind wir auch schon gleich durch. Wenn du denkst, dass du ein kleiner, mieser Sünder bist, wirst du immer wieder kleine, miese Sünden tun. Aber wenn du weißt, ich bin ein erlöstes Kind Gottes und du weißt, dass wenn du Fehler machst, du zu ihm kommen kannst, dann wirst du auch zu ihm gehen. Verstehst du den Punkt? Aber wenn du denkst, ich bin der kleine, miese Sünder, dann wirst du kleine, miese Sünden machen. Weil wenn du denkst, ja, ich bin Kind Gottes, ich bin erlöst, dann weißt du auch, wo du hingehen kannst mit den ganzen Dingen, die dir so geschehen. hin zu dir. Wenn du denkst, dass du ein schlechter Mensch bist, dann wirst du dich auch schlecht fühlen und schlechte Dinge tun. Aber wenn du über dich denkst, ich bin durch Christus heilig, gerecht und rein, dann kannst du mit dir viel versöhnlicher umgehen als vorher, oder nicht? Du kannst mit dir umgehen, kannst Gnade geben und sagen, Jesus hat mir Gnade geschenkt, ich sollte mir auch mal anfangen, gnädig zu sein, oder nicht? Hinein zur Kirche. Wenn wir als Kirche realisieren, dass wir als unsere Identität Gottes Liebe in uns leben haben, dann ist es doch logisch, dass es unter uns sichtbar wird, oder nicht? Aber wenn wir so komisch über uns denken, dann ist doch klar, dass wir nicht immer das beste Verhalten gegenüber uns und Geschwistern zutage legen. Und in der Gesellschaft, in unserem Leben, die Dinge, die auf uns kommen, ob es Krankheit ist, ob es Arbeit ist, was auch immer es ist, wenn wir in uns denken und wissen, dass durch Christus alles möglich ist, dann können wir doch unmögliche Umstände viel, viel besser aushalten oder sogar verändern, weil wir wissen, durch Christus ist immer alles möglich, oder nicht? Das heißt, die Identitätsebene wird ganz schnell zutiefst praktisch und trotzdem ist es etwas, was ein Stück so wichtig und verankert ist. Ich habe immer nie ganz verstanden, was Jesus in Matthäus 8, Vers 13 sagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Ich fand es immer ungerecht, ne? Weil ich sagte immer, der Herr, der hat viel Glauben, der hat weniger Glauben und jetzt? Und als ich mich wieder mit dem Thema verstanden habe, habe ich vielleicht realisiert, dass das gar nicht so hoch gelegen ist, sondern dass Jesus einfach sagt, weißt du, wer du bist und was denkst du so über dich? Und das, was du bist und was du so über dich denkst, das ist etwas, was eine Realität in deinem Leben schaffen kann. Nun, jetzt findest du das wahrscheinlich ein bisschen komisch und ein bisschen zu weit hergeholt. Ich möchte euch aus der Psychologie ein paar Beispiele zu nennen, um euch etwas zu erklären. Aber vorher noch eine Bibelstelle. Römer 12, Vers 2. Die ist so bekannt, wo Paulus sagt, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Und letztendlich spricht er genau auf das an und sagt, du darfst anfangen, anders über dich zu denken. Denke anders über diese Welt. Denke anders darüber. Und jetzt hörst du dieses Vers, na klar, schon wieder mit dem Appellohr, ne? Oh, ich muss wieder was tun, ne? Mit dem, oh, da muss man was machen. Aber zum Glück kann man sich ein Stück weit die Grammatik dieses Verses anschauen. Und die Grammatik ist die, dass die Verwandlung, die dort steht, steht im Passiv. Das heißt, die Verwandlung, ihr werdet verwandelt, das ist das, was Gott tut. Das ist eine passive Dinge, wo wir nichts Aktives zu tun haben. Gott macht das. Ist das nicht wunderbar? Gott tut das und Gott schenkt das. Und jetzt gibt der Satz aber trotzdem noch eine aktive Sache. Und die aktive Sache ist die Erneuerung oder Veränderung unseres Denkens. Das ist was, wo Gott ins Aktive stellt und wo er sagt, das darfst du tun. Und jetzt hat die Psychologie genau zu diesem Thema ein paar Studien gemacht. Und zwar dort heißt das, ist das der Priming-Effekt, der sogenannte Priming-Effekt. Deswegen heißt die Predigt auch heute geprimte Identität. Der Priming-Effekt. Priming heißt vorprägen. Und jetzt passt mal auf, was die Bibel schon vor 2000 Jahren wusste, haben die erst später rausgefunden. Bei diesen Priming-Experimente wurden in der Universität von New York zwei Gruppen gebildet von verschiedenen Studenten. Und denen Studenten wurden verschiedene Worte gegeben und aus diesen Worten mussten sie einfach Sätze bilden. Und die eine Gruppe hat Worte bekommen wie stören, belästigen, einmischen. Und die andere Gruppe hat Worte bekommen wie Respekt, rücksichtsvoll, nachgehen. Und die mussten jetzt aus diesen Worten Sätze bilden und dachten, dass sie eine Art Intelligenztest mitmachen. Und dann wurden ihnen ein paar Minuten gegeben, wo sie einfach sich mit diesen Wörtern in zwei Gruppen aufgeteilt einfach mal primen mussten, so heißt das. Man liest sie, man beschäftigt sich mit denen. Und keiner der Teilnehmer hat herausgefunden, dass die Tendenz der Worte hier ein bisschen negativ und die andere ein bisschen positiv ist. Ne? Also hatten sie 5 Minuten Zeit, die Worte einfach sich mit diesen Worten beschäftigen. 2 Gruppen. Und dann wurden ihnen gesagt, wenn ihr das fertig habt, müsst ihr dort über den Hof gehen. Und dort im Hof steht der Nächste, der euch sagt, was als Nächstes losgeht. Und dann hat man einen Schauspieler organisiert, der mit dem nächsten Kursleiter dort stand und sich mit ihm unterhalten hat. Und man hat einfach gehofft und vermutet, wie lange dauert das jetzt, bis der Student dort das Gespräch unterbricht oder eingreift, weil er ja seine nächste Aufgabe machen muss. Ne? Also gehen die Studenten los und eigentlich hat man so gedacht, da passiert kein Unterschied. Ne? Weil was haben jetzt die paar Worte zu tun, mit zu dem Kursleiter dorthin zu gehen? Aber was krass war, ist, dass diejenigen, die unhöfliche Vorprägung durch die Worte bekommen haben, durchschnittlich nach 5 Minuten das Gespräch unterbrochen haben und gesagt haben, Entschuldigung, ich muss hierher oder wie auch immer, ich muss jetzt meine neue Aufgabe bekommen haben. Und dann 82% der mit höflichen Worten eingestellten Studenten unterbrach das Gespräch gar nicht. Wer weiß, wie lange die da geduldig gewartet hätten, bis es fertig ist. Ne? Aber es ist interessant zu sehen, dann ein anderes Beispiel. Ich bringe euch das einfach, um euch zu zeigen, wie genial Gottes Wort ist. Ein anderes Beispiel ist, dann hat man wieder eine Gruppe von Studenten genommen und denen hat man einfach ein paar Fragen aus dem Brettspiel Trivial Pursuit vorgelegt. Und zuvor sie einfach diese Fragen bekommen haben, hat die eine Gruppe die Aufgabe gehabt, 5 Minuten darüber nachzudenken, was wäre, wenn sie Professoren an einer Universität wären. Und der anderen Gruppe hätte man gegeben, sie sollen sich mal darüber nachdenken, 5 Minuten lang, wie was sie wären, wenn sie Fußballprofi wären. Und danach, nach den 5 Minuten, hat man ihnen die Fragen gegeben, die sie beantworten mussten. Und interessanterweise ist, dass die Professorengruppe die Fragen zu 55,6% richtig beantworten konnten und die Fußballgruppe nur zu 42,6%. Und die Leute, die dort waren, waren nicht intelligenter, die eine Gruppe wie die andere. Und falls ihr es mir immer noch nicht glaubt, ein drittes. Man hat 1979, ein Harvard-Professor hat ein Verjüngerungsprojekt gestartet. Und was man gemacht hat, ist, man hat eine Gruppe von Menschen 5 Tage lang in ein Gebäude eingesperrt und man hat da die Zeit um 20 Jahre zurückgedreht. Das heißt, alles an Möbeln, Geräten, Lektüre, Musik und alles war auf dem Stand von 1959. Und dann wurde den Personen gesagt, unterhaltet euch mal nur darüber, welche Erinnerungen habt ihr denn an der Zeit? Was habt ihr gemacht so in dieser Zeit? Was habt ihr gehört? Wo warst du unterwegs? Was hast du erlebt? Und man hat das so gemacht. Und bevor diesen 5 Tagen hat man die Leute einen kompletten medizinischen Check gemacht. Flexibilität, Reaktionsgeschwindigkeit, Sehschärfe, Gedächtnis und so weiter und so fort. Und dann hat man sie, nachdem sie diese Zeitreise von 5 Tagen gemacht haben, erinnert mich, da gibt es auch so bei uns so einen Film, wo die DDR noch aufgehalten wird, ne? In dem Raum und so, ne? So musst du dir das vorstellen. Und dann nach den 5 Tagen hat man die Leute rausgeholt und hat sie wieder durchgecheckt. Und in allen Ergebnissen nach 5 Tagen war jeder einzelne der Teilnehmer um einiges besser wie vorher. Und die Ergebnisse schließen daraus, dass Zeitreisen funktioniert und wirklich jünger macht. Ne? Aber ihr Lieben, worum geht es mir? Und deutlicher kann es die Bibel nicht machen. Deutlich kann Paulus nicht sagen, wenn er sagt, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Wenn uns sogar die Psychologie schon zeigt, dass es geht. Und ihr Lieben, ihr habt gesehen, das sind nicht ewig Vorarbeiten, die man leisten muss, sondern so ein bisschen Priming am Tag kann echt Unterschiede machen. Es kann wirklich Unterschiede machen, ob du den Tag mit Wort Gottes anfängst oder mit der Bildzeitung. Es kann wirklich einen Unterschied machen, wie du deinen Tag anfängst. Warum? Weil in uns etwas geschieht, wenn wir uns mit dem Wort Gottes füllen, wenn wir dort hineinkommen. Und ihr Lieben, das ist so tief identitätsstiftend und so tiefst in den Beziehungsebenen verändern. Ihr Lieben, das ist so gut. wenn du in allen vier Beziehungsebenen unterwegs bist und wenn du weißt, wer du in Christus bist, weil es den Stress von allem wirklich runternimmt. Ich brauche mir nicht beweisen, ich brauche nicht schön sein und wie auch immer, du bist ja eh schön. Aber ich finde das so fantastisch und weil ich es so gut finde, habe ich dir ein PDF gemacht, wo so nicht alle 150 Stellen, das war mir ein bisschen viel Arbeit, aber einfach so eine Seite mit ein paar Versen für dich rausgeholt, wo wir uns wirklich primen können, wo wir unseren Sinn, unseren Bild, wie wir übereinander und voreinander denken, einfach ändern können. Ich weiß nicht, was morgen auf der Arbeit mit dir geschieht. Vielleicht stellt dich dein Chef in Senkel. Vielleicht hat er ja recht und vielleicht hat er Unrecht. Und trotzdem kannst du dich in diesem Moment mit dir darüber denken und sagen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Herr, hilf mir jetzt, dass meine Liebe auch zu meinem Chef hinübergeht. Ne? Aber weil ich geliebtes Kind Gottes bin, kann ich anders reagieren. Versteht ihr? Aber manchmal brauchen wir diesen momentanen, diesen Priming-Effekt, dieses Wort Gottes aufnehmen, in uns hineinnehmen, immer wieder an fortbringen. Und ich glaube zutiefst, dass es uns vollendet. Und ich möchte euch einfach da nochmal ein bisschen ein Beispiel geben. Aus Kolosser 1, Vers 27, haben wir fast daran vorbeigelesen heute Morgen. Und das ist das Geheimnis, Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung, ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Diese Information zu wissen, ist doch so gut, oder nicht? Aber jetzt muss es in unser Herzen hineinkommen. Was bedeutet es in meinem Herzen? Für mich bedeutet es, dass wenn ich an Christus glaube, dass er und ich miteinander verschmolzen sind. Und Gottes Blick auf mich wird ein anderer. Es wird der Blick, den er auf Jesus hat. Und ganz praktisch wird es dann für mich, dass ich immer freimütig kommen kann zu ihm. Es tut was mit mir. Es verändert mich. Ne? Ich kriege eine Information. Ich bekomme den Primer sozusagen. Ne? Ich nehme ihn auf. Ich bewege ihn in meinem Herzen. Ich erkenne das, was für mich wichtig ist. Und dann kommt eine Handlung heraus, die wirklich Veränderung bringt. Ne? Und so einfach ist es. Gar nicht riesig kompliziert und gar nicht schwierig. Aber ich möchte euch wirklich einladen, dieses Jahr, wenn wir in Beziehungen unterwegs sind, dass wir nochmal neu herausfinden, wer bin ich in Christus. Und vielleicht bist du heute hier und du hast noch nie eine Entscheidung getroffen. Du weißt gar nicht, wer Jesus ist. Aber gerade merkst du, dass Gott dich irgendwie berührt, schon durchs Abendmahl und durch die Bibelverse, die gelesen wurde. Und vielleicht möchtest du heute sagen, Herr Jesus, ich möchte erste Schritte mit dir gehen. Ich möchte lernen, was es bedeutet, meine Identität, mein Leben in dir zu finden. Und vielleicht bist du aber auch schon hier drüben und du bist schon 30, 35 Jahre mit Gott unterwegs und sagst, hey, habe ich alles schon gehört und hängt alles bei mir an der Wand und ist alles gut und lebe ich, dann sage ich, es ist gut, hör nicht auf, mach weiter. Vielleicht bist du auch hier mittendrin, dann möchte ich dich nochmal erinnern und sagen, nimm doch mal bewusst Zeit, wenn du deine Bibel liest und lese sie auf der Beziehungsebene, auf der Identitätsebene. Was spricht Gott denn über mich? Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Und da, wo du in diesen verschiedenen Wegen mit Gott unterwegs bist oder verschieden weit bist mit Gott unterwegs bist, möchte ich dich einladen, einfach dein eigenes Gebet zu formulieren. Für mich ist dieses Identitätsstiftend immer so wichtig, weil wir in einer Zeit leben, wo Identität komplett über den Haufen geschmissen wird. Wir können heute das sein und morgen jenes. Und es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder neu damit primen, wer wir in Jesus Christus sind. Ich möchte einfach noch für dich beten und du kannst dann sehr gerne auch nach dem Gottesdienst noch den Gebetsdienst in Anspruch nehmen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir in Christus eine ganz neue Identität bekommen haben. Und dass wir in Jesus wirklich sehen, was du dir gedacht hast, wie wir leben sollen. Herr, und es hat oftmals nicht so viel zu tun mit dem, was wir tun und was wir machen. Und dadurch ist es so schwierig für uns zu begreifen, dass es nicht darum geht, Besseres zu tun, Besseres zu machen, sondern dass es darum geht, in dir zu sein, mit dir zu sein, du in uns zu sein. Herr, ich bete, dass du uns in diesen Tagen hilfst, dass wir uns immer wieder ganz neu primen können mit deinem Wort, dass wir immer wieder neu einfach Informationen nehmen können in unserem Herzen, umsetzen oder bearbeiten können und dass wir dann sehen, dass sich unser Leben verändern wird. Danke dir, Herr, für deine Güte. Danke für deine Gnade. Und danke dir, Herr, dass es das bisschen Aktive, was ich machen darf, viel, viel kleiner ist zu dem Passiv-Aktiven, was du tust in meinem Leben. Dafür danke ich dir. Und ich segne wirklich jeden Einzelnen. Dort, wo er steht, ganz am Anfang oder schon ziemlich fortgeschritten, dass wir nochmal neu dir begegnen können und erkennen können, welches Bild du über uns malst. Dafür danke ich dir. Amen.